Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu unserem Podcast Maria und der Paragraph. Wir wollen uns in diesem Podcast mit der Geschichte des Paragraphen 218 auseinandersetzen. Der Anlass ist das 150-jährige Bestehen des Paragraphen. Dazu wird es auch eine Ausstellung im FMP 1, Franz Mehring Platz 1 in Berlin geben. Der Ausstellungszeitraum ist bis zum 31. August 2021 verlängert. Ob die Ausstellung wegen der aktuellen Corona-Regelung zugänglich ist, erfahrt ihr auf unserer Webseite mariaunderparagraph.de. Der Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt des Münzenberg-Forums Berlin und dem Historischen Zentrum der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Weitere Informationen und unsere digitale Ausstellung findet ihr in unseren Shownotes. Viel Spaß beim Hören. Seit 2002 gibt es in Berlin den Marsch für das Leben. Da versammeln sich christliche FundamentalistInnen. Sie nennen sich LebensschützerInnen und wollen, dass Schwangerschaftsabbrüche auf allen Kosten noch weniger zugänglich werden. Als Reaktion dazu ist das queer-feministische WTF-Bündnis entstanden, um gegen diesen Marsch zu protestieren. Ich werde heute Lisa und Luisa vom WTF-Bündnis interviewen. Sie erzählen von der Vernetzung solcher AbtreibungsgegnerInnen, von Aktivismus und von Polizeigewalt. Hallo Lisa und hallo Luisa, willkommen in unserem Podcast.
Hallo, schön dich zu hören, schön mit dir zu sprechen.
Hallo.
Also ihr seid vom WTF-Bündnis und die erste Frage, die ich euch stellen wollte, ist, warum WTF als Name für ein Bündnis?
Ja, den Namen, den gibt es eigentlich schon sehr lang, seit 2011. Damals war der Papst in Berlin und das war für uns die naheliegendste Reaktion. WTF? Was macht so ein antisemitischer, homofeindlicher, frauenfeindlicher, queerfeindlicher Mann in Berlin. Also es ist so ein Aufruf der Empörung.
Und genau, du hast ja schon 2011 erwähnt, dass es schon lange diesen Namen gibt. Aber was ist die Geschichte vom WTF-Bündnis? Seit wann gibt es den denn eigentlich?
Das WTF-Bündnis hat sich als Reaktion auf die jährliche Präsenz von christlichen Fundamentalisten und Akteuren der sogenannten Lebensschutzbewegung gegründet. Also konkret geht es hier um den Marsch für das Leben, beziehungsweise damals hieß es noch 1000-Kreuze-Marsch, eine sexistische und rassistische Veranstaltung eben von diesen Fundis. Und gegen diesen Marsch für das Leben, den 1000-Kreuze-Marsch, gab es von Beginn an Protest von Feministinnen und Antifaschistinnen. Zunächst eher vereinzelt und eben nicht in einem Bündnis zusammengebunden und über die Jahre dann immer mehr vernetzt. Deswegen finde ich es auch schwierig zu sagen, wann genau so der Startpunkt vom WTF-Bündnis war, da wir auch aus einer Geschichte der Vernetzung und anhaltenden Proteste uns entwickelt haben. Aber so mit dem Papstbesuch hat sich ein Bündnis gegründet, was dann 2013 in die Struktur, wie jetzt das WTF-Bündnis auch ist, übergegangen ist. Und im selben Jahr hat sich noch ein weiteres Bündnis in Berlin gegründet, das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung. Ein eher bürgerliches Bündnis, während das WTF-Bündnis explizit queer-feministisch und linksradikal ist. Was ich an der Stelle noch interessant finde, ist, dass zu der Zeit das Thema Schwangerschaftsabbruch an sich nicht so viele Personen auf die Straße gebracht hat. Und genauso war auch Antifeminismus als relevantes Instrument der rechten Szene nicht so ein großes Thema. Und gerade deshalb finde ich, ist es ein Erfolg des WTF-Bündnis, das mehr zum Thema gemacht zu haben. Und es war für uns ein total tolles Ereignis, als 2015 Aktivistin dann das erste Mal den Marsch für das Leben über einen längeren Zeitraum blockiert haben und irgendwie 2000 Aktivistinnen auf der Straße waren und sich da sowohl antifaschistische als auch feministische Kämpfe verbunden haben.
Okay, und wie viele Leute ungefähr seid ihr denn im Bündnis? Und seid ihr nur in Berlin oder habt ihr auch Connections einfach überall in Deutschland?
Also das WTF-Bündnis gibt es nur in Berlin, aber wir haben uns auch vernetzt mit anderen feministischen Gruppen in Deutschland, nicht zuletzt deswegen, weil halt auch diese christlichen Fundamentalisten sich vernetzen mit anderen, also die machen das auch europaweit, die haben aber auch deutlich mehr finanzielle Ressourcen als wir, Genau, aber wir versuchen auf jeden Fall Kontakt zu halten zu anderen feministischen Gruppen, um auch in anderen Städten irgendwie diesen Protest lebendig werden zu lassen.
So, ihr habt erklärt, dass der Ursprung ist eine Reaktion gegen Fundamentalisten. Aber was sind eure Themen? Also habt ihr andere Themen? Genau, womit beschäftigt ihr euch sonst?
Also was uns gerade ziemlich viel beschäftigt, ist das Thema Repression. Das haben wir uns nicht ausgesucht und würden uns viel lieber mit inhaltlichen Themen beschäftigen. Aber bei den Protesten gegen den Marsch für das Leben gab es seitens der Polizei und der Justiz ziemlich heftige Reaktionen auf die feministischen Aktivistinnen. Und wir als Bündnis haben uns entschlossen, die zu unterstützen. Weil, also im Bündnis ist irgendwie total stark dieser Gedanke, dass es zwar einige Aktivistinnen treffen kann, so eine krasse Repression, also sei das jetzt Strafverfolgung oder auch Polizeigewalt, aber irgendwie sind damit ja auch alle gemeint, die gemeinsam diesen Kampf kämpfen. Und deswegen ist uns das so wichtig, als Bündnis die Aktivistinnen zu unterstützen.
Ja, also das Thema Antirepression ist ein Thema, was uns, wie gesagt, stark beschäftigt. Aber das wurde uns so ein bisschen von außen aufgedrückt. Und eigentlich ist so die Idee vom What the Fuck-Bündnis und warum wir uns auch als ein linksradikales Bündnis begreifen, alle Themen rund um körperliche und sexuelle Selbstbestimmung in ihrer Radikalität aufzunehmen und da auch Widersprüche sichtbar zu machen und nicht immer den einfachsten Weg zu gehen. Also viele Themen im Feminismus sind total kompliziert, zum Beispiel das Thema Pränataldiagnostik, wo wir sagen, wir leben in einer behindertenfeindlichen Gesellschaft und das drückt auch den zunehmenden Ausbau von Pränataldiagnostik aus. Und auch die absolute Liberalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen kann dazu führen, dass mehr und mehr geschaut wird, welches Leben ist willkommen und welches nicht. Also wenn Pränataldiagnostik ausgebaut wird, mehr potenzielle Erkrankungen, potenzielle Behinderungen identifiziert werden, ist es so, dass statistisch auch mehr Spätabtreibungen stattfinden, weniger Kinder mit Behinderungen zur Welt kommen. Und das ist ein gesellschaftliches Problem, da braucht die Gesellschaft eine Antwort drauf. Und wir wollen aber nicht die schwangere Person damit alleine lassen, dann mit der Frage, führe ich diese Diagnostik durch, entscheide ich mich für oder gegen einen Abbruch, sondern es braucht gesellschaftliche Antworten und dafür stehen wir uns als What the Fuck-Bündnis, als Teil davon, diese Antworten zu suchen, aber eben auch Forderungen zu stellen.
Ihr habt vorhin ein bisschen AbtreibungsgegnerInnen erwähnt. Was habt ihr einfach ganz konkret zu diesem Thema gemacht bis jetzt?
Ich glaube, eine der wichtigsten Sachen, die wir gemacht haben, ist erstmal diese sogenannten Lebensschützer, so nennen die sich ja selber, zu entlarven. Und Lebensschutz klingt erstmal irgendwie total nett und als könnten da alle auch mitgehen. Aber tatsächlich ist es ja so, dass bei diesem Marsch für das Leben Leute zusammenkommen, die aufgrund ihrer fundamentalistisch-christlichen Überzeugung und ihrer wörtlichen Auslegung der Bibel ein Weltbild haben, was extrem homophob ist, wo kein Platz ist für queere Menschen, wo auch kein Platz ist für queere Familienentwürfe. Gleichzeitig gibt es eine große Schnittmenge mit rechten antifeministischen AkteurInnen. Also es ist keine Neuigkeit, dass die AfD auch bei diesem Marsch für das Leben mit dabei ist. Beatrix von Storch gerne in der ersten Reihe mitläuft. Und ich glaube, das war total wichtig, dass wir das als Bündnis so öffentlich gemacht haben, weil der Trick dieser Lebensschützer ist halt, sich sehr harmlos zu geben und mit so schönen Begriffen wie Lebensschutz den Anschein zu erwecken, sie wären irgendwie ganz, ganz friedlich unterwegs, aber tatsächlich... Also die Einstellungen, die die verbreiten, sind alles andere als freundlich.
Ja, und so als Aktionsform haben wir dann einerseits viele Infoveranstaltungen gemacht, nicht nur in Berlin, sondern auch bundesweit. Wir haben Kundgebungen veranstaltet, zum Beispiel vor einer Apotheke, die es lange in Berlin gab, wo ein christlich-fundamentalistischer Apotheker Pille danach nicht verkaufen wollte. Oder zuletzt vor so einer dieser Fake-Beratungsstellen von christlichen Fundamentalisten. Und haben eigentlich versucht, sowohl in eine linke feministische Szene reinzuwirken, also zu sagen so, hey Leute, das ist ein Thema, wenn ihr antifaschistische Politik macht, dann ist es wichtig, dass ihr diese Akteure auch mit in den Blick nehmt. Aber wir haben eben auch versucht, das noch ein bisschen uns da breiter aufzustellen und in den Mainstream reinzuwirken und da Aufmerksamkeit zu schaffen.
Und wer sind denn diese christliche Fundamentalisten eigentlich? Also sind das jetzt nur Rechte und Nazis oder verrückte ChristInnen? Oder gibt es ein typisches Profil von solchen Menschen?
Also ich denke, es ist nicht so leicht, von einem typischen Profil zu sprechen. Das sind wirklich große Unterschiede. Also es gibt einzelne Kirchengemeinden, die eher isolierter sind. Und zum Beispiel, das ist auch weniger in Berlin, dann so ihre kleinen Gebetszeremonien abhalten. Aber die christlichen Fundamentalistinnen, für die wir uns besonders interessieren, sind vernetzte christliche Fundamentalistinnen. Also das sind diejenigen, die eben nicht irgendwie isoliert zu betrachten sind, sondern die gut vernetzt sind in politische Kreise, in Kreise der CDU, in Kreise der AfD. Das sind die christlichen Fundamentalistinnen, die mit neuen Rechten vernetzt sind oder mit Rechtskonservativen. Und genau, das sind die, für die wir uns interessieren. Und das ist insgesamt gar nicht so leicht zu sagen, wer ist das eigentlich und wie viele sind die, was unterschiedliche Gründe hat. Also einerseits, weil es natürlich auch in ihrer Radikalität Abstufungen gibt. Also in der CDU zum Beispiel ist es schwer zu sagen, genau wer ist jetzt organisierte Lebensschützerin, wer ist christlich geprägt, wer ist konservativ. Und ich denke auch, die Abstufung macht an der Stelle eigentlich keinen Sinn, sondern die Frage ist, wie wirken sie politisch? Mhm. Und da finde ich eigentlich immer ein ganz gutes Beispiel von so einer rechten Vernetzung, die Zivile Koalition. Das ist eine Vereinigung, die von Beatrix von Storch und von ihrem Mann Sven von Storch unter anderem mit gegründet wurde und die das mit all ihren Ressourcen, mit den finanziellen Ressourcen als Adlige und den politischen Ressourcen als Juristin und als Politikerin quasi aufgebaut haben. Und diese Zivile Koalition, deswegen finde ich es interessant, über die zu sprechen, die haben sowas gemacht, dass sie ganz viele Unterinitiativen gegründet haben und eine Unterinitiative, über die Petitionen gestartet werden können, eine Unterinitiative, über die Abgeordnete gefragt werden können, was haltet ihr von dieser Petition, eine Unterinitiative, die dann Demos organisiert oder Bürgerbriefe koordiniert. Oder es hat auch jetzt nicht mehr, aber lange Zeit hat auch die Demo für alle dort dazugehört. Und durch diese Vernetzung wirken sie erstmal sehr viel, weil dann gibt es die Petition, dann gibt es den Bürgerbrief, dann werden die Abgeordneten gefragt. Das heißt, sie stellen erstmal eine vermeintliche Masse, bei der eigentlich unklar ist zu sagen, wie viele stecken da jetzt dahinter. Und gleichzeitig sind sie aber eben durch ihre Personen, also Beatrix von Storch als Person oder Sven von Storch als Person oder Hedwig von Beverforde als Person, total gut vernetzt und wirken halt bis in konservative, liberale Kreise rein. Und das finde ich total wichtig, sich da auch so diese Strukturen anzuschauen und zu verstehen, wer steckt da eigentlich dahinter. Das sind nicht nur irgendwie die Fundis, sondern es sind auch professionell agierende Netzwerkerinnen. Mhm.
Ja, also du meintest ja sehr schwer zu sagen, wie viele es solche gibt. Und es gibt keinen einen, also die Fundis, wie du meintest, so als Gruppe, sondern es sind ganz viele verschiedene Profile. Kann man einschätzen, wie die Lage ist momentan, ob es mehr davon gibt, ob es die Überzeugungen von Fundamentalisten einfach jetzt gestiegen ist in der Mehrheit oder ob sie jetzt mächtiger sind, weil sie noch vernetzter sind als in vor ein paar Jahren? Kann man das einschätzen? Weiß man überhaupt was dazu?
Also es gibt ja verschiedene Menschen, die sich da noch irgendwie wissenschaftlich mit beschäftigen und die uns da bestimmt noch eine bisschen bessere Antwort geben könnten. Also was wir so als What the Fuck-Bündnis und als Aktivistinnen an der Stelle sagen können, ist, dass sie nach wie vor enorm präsent sind, dass auch der Marsch für das Leben immer größer wird. Also zwar jetzt so in den letzten paar Jahren so ein bisschen stagnierend, ne, aber dass es ihn quasi weiterhin gibt, dass durch die AfD noch neben der CDU eine weitere Partei in den Bundestag eingezogen ist, über die sich christliche Fundamentalistin und Co., würde ich jetzt mal so diffus sagen, irgendwie weiter vernetzen. Und ich finde, wir hatten, also kürzlich gab es eine Debatte im Bundestag zu reproduktiver Gerechtigkeit von den Linken initiiert. Und da war schon sehr auffallend, dass sowohl PolitikerInnen der AfD, der CDU als auch der FDP sich der Sprache der Abtreibungsgegnerinnen bedient hat. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, dass die christlichen Fundamentalistinnen als Gruppe größer werden, aber ich denke, mit dem Erstarken der Rechten findet schon einfach nach wie vor eine starke Vernetzung statt, die wir an unterschiedlichsten Stellen auch merken. Luisa, wie würdest du das einschätzen?
Ja, ich würde es auch ähnlich sehen, dass vielleicht nicht unbedingt mehr Leute in diesen Kreisen aktiv werden, aber dass die Art zu denken und über Schwangerschaften zum Beispiel zu sprechen relativ weit verbreitet ist.
Vorhin haben wir auch kurz über diese Fake-Beratungsstellen geredet. Diese Beratungsstellen, die sind ja eigentlich für einen Grund da, weil heutzutage muss man zu einer Beratungsstunde gehen, bevor man überhaupt abtreiben darf. Das ist ja der Sinn vom Paragraphen 219a. Von Paragraph 219, vom 219a ist auch Werbeverbot. Man redet auch sehr oft darüber, vor allem nach dem Skandal von der Anklage gegen Christina Hähnel. Kann man sagen, dass der Paragraphen 218 im Hintergrund rückt? Oder ist es irgendwie, wird das einfach so verstanden, dass es einfach miteinander passt?
Unser Eindruck ist auf jeden Fall, dass der Paragraph 219 bzw. die Forderung 219a abschaffen mehr Aufmerksamkeit bekommt als die Forderung 218 abschaffen. Es können sich scheinbar mehr Leute mit dieser Forderung identifizieren, aber der Grund dafür ist, glaube ich, leider, dass diese Forderung halt auch weniger radikal ist. Also ich meine, was bringt es mir, wenn Informationen über Schwangerschaftsabbrüche erlaubt sind, also 219a gestrichen wird, aber Schwangerschaftsabbruch an sich immer noch eine Straftat darstellt und super schwer zugänglich ist und die Kosten nicht von den Krankenkassen getragen werden. Deswegen, ich finde es ziemlich scheiße, dass sozusagen der Kampf um die Streichung von 218 so in den Hintergrund getreten ist.
Wie schätzt ihr einfach die Lage in den letzten Jahren ein? Also haben die Proteste gegen christliche Fundamentalisten was gebracht? Oder habt ihr das Gefühl, dass die gesellschaftliche Stimmung gegenüber dem Feminismus sich ändert?
Also ich würde sagen, die Proteste haben auf jeden Fall was gebracht, weil wir sprechen ja jetzt zum Beispiel gerade über die Thematik. Und Luisa hatte zum Beispiel ja vorhin erwähnt, dass Beatrix von Storch lange in der ersten Reihe beim Marsch für das Leben gelaufen ist. Aber jetzt zum Beispiel nicht mehr. Also natürlich ist sie nach wie vor gut vernetzt, aber der öffentliche Blick auf diese christlichen Fundamentalistinnen hat auch dazu geführt, dass sie irgendwie versucht haben, zumindest ihre Nähe zur Rechten ein bisschen zu verschleiern. Damit kommen sie nicht durch, damit lassen wir sie nicht durchkommen. Aber ich finde, das zeigt, dass die Aufmerksamkeit da gelungen ist. Das jetzt erstmal zu dem ersten Teil der Frage.
Und der zweite Teil sozusagen, wie ist die gesellschaftliche Stimmung gegenüber Feministen, finde ich echt schwierig zu beantworten. Also einerseits gibt es irgendwie große Aufmerksamkeit für feministische Themen und es gibt irgendwie auch so Bilder von schicken, modischen FeministInnen, so, die irgendwie cool und hip aussehen, aber bei unseren Kämpfen geht es ja irgendwie um die Veränderung von gesellschaftlichen Machtverhältnissen und das ist halt noch ein bisschen mehr als das, was so teilweise im Mainstream inzwischen als Feminismus bezeichnet wird. Und gleichzeitig beobachten wir ja auch, dass Feminismus vermehrt als so ein extrem negativer Kampfbegriff gegen emanzipatorische Bewegungen benutzt wird. Und es mag sein, dass wir das halt wenig mitkriegen, weil natürlich bewegen wir uns in feministischen Kreisen. Aber gerade wenn wir jetzt nochmal zum Beispiel über das Thema Repression sprechen, was ja viele Aktivistinnen irgendwie erlebt haben bei den Protesten gegen den Marsch für das Leben, da wird nochmal ganz deutlich, wie es auch seitens der Polizei eine ganz klare so queerfeindliche Haltung gibt. Also es gab zum Beispiel Vorfälle, wo Aktivistinnen festgenommen wurden und teilweise auch sexistisch irgendwie beschimpft wurden oder extrem brutal angegangen worden sind. Und es sind halt so ziemlich heftige Situationen. Also man erlebt so eine ungerechtfertigte, super brutale körperliche Gewalt und weiß genau, wenn ich mich jetzt wehre, wird es als Widerstand gegen Polizeibeamte gewertet. Das heißt, man ist gezwungen, diese Gewalt auszuhalten, alleine, weil man weiß, sonst gibt es noch mehr Stress. Und das ist sowas, das widerspricht so jedem feministischen Gedanken, jedem feministischen Begehren. Und wenn man sowas erlebt, dann weiß man halt auch, dass sozusagen die feministische Grundstimmung, die wir vielleicht in unseren Kreisen haben, so überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und ich merke, also ich werde so richtig wütend jetzt, wenn ich das erzähle, weil es ist halt einfach, es passiert halt so oft irgendwie. Und es ist irgendwie so, ja, es ist einfach so eine extrem erniedrigende Erfahrung. Und dann sozusagen auch bei den Gerichtsprozessen geht es ja im Prinzip so weiter.
Vielleicht müssten wir kurz mal die Gerichtsprozesse erklären, damit die jetzt gerade zuhören, wissen, worum es geht. Also ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass es immer wieder mal Blockaden gab gegen den Marsch für das Leben. Mhm. Und so war das jetzt auch 2019, haben Aktivistinnen probiert, den Marsch für das Leben zu blockieren mit einer Gruppe von so ungefähr 100 Aktivistinnen. Und diese 100 Aktivistinnen wurden dann vor Ort von der Polizei festgenommen. Und jetzt, 1,5 Jahre später, gibt es gegen jede einzelne dieser 100 Aktivistinnen Gerichtsverhandlungen. Es findet nicht eine Gerichtsverhandlung statt gegen alle, sondern jede einzelne Person muss vor Gericht erscheinen, braucht eine eigene einzelne anwältliche Vertretung oder kann sich selber vertreten, aber es darf quasi nicht kostensparend und effizient eine Anwältin machen, sondern jede Person muss eben einzeln vor Gericht erscheinen. Und das erleben wir gerade. Und das sind eigentlich so Schauspiele der staatlichen Gewalt, würde ich sagen, an der Stelle. Also
so eine Machtdemonstration.
Ja, und die Fälle wurden bis jetzt, außer wenn Aktivistinnen dem nicht zugestimmt haben, eingestellt. Außer bei einer Person, glaube ich, die vorbestraft war. Und sonst wurden sie immer eingestellt, meist gegen Zahlung einer Spende. Und jetzt hat die Staatsanwaltschaft allerdings neu damit begonnen, oder zumindest eine Staatsanwältin begonnen, zu sagen, wir stellen es nur ein, wenn die Aktivistin erklärt, dass sie sich dafür entschuldigt, was sie getan hat und es nie wieder tun wird.
Und das ist auch wieder so eine Form von Erniedrigung. Es wird verlangt, sag hier im Gerichtssaal, es tut mir leid, es war ein Fehler, ich werde es nie wieder tun. Und das ist einfach, das ist das, was so wütend macht.
Das ist mega verrückt. Also ihr habt vorhin gesagt, es ist eine schwierige Frage zu beantworten, einfach was ist die Stimmung gegenüber Feminismus. Aber ich finde, was ihr gerade erzählt habt, hat eigentlich diese gesellschaftliche Stimmung eigentlich ganz gut zusammengefasst, weil obwohl es ja dieser Pop-Feminismus gibt, die man auf T-Shirts ganz schön sehen kann, ne, die den Kapitalismus dienen, dann hat man einfach solche Geschichten, die einfach so erniedrigend sind. Ich weiß nicht mal, was ich dazu sagen soll. Das ist, ja. Ich komme jetzt ein bisschen zu einer nächsten, etwas inhaltliche Frage. Ich wollte fragen, inwiefern ist die Debatte um Schwangerschaftsabbrüche relevant für den Queer-Feminismus, weil ihr seid ein queer-feministisches Bündnis. Deswegen diese Frage, und könnt ihr auch vielleicht ganz kurz auch nochmal, was Queer-Feminismus ist, einfach im Vergleich zum alten Feminismus in Aufrufszeichen, was es das ausmacht?
Also Queer-Feminismus ist jetzt irgendwie so ein sehr großes Thema, aber in Bezug auf Schwangerschaftsabbrüche, finde ich, kann man ganz gut was Konkretes sagen. Und zwar, dass es ja immer noch so ist, dass in Bezug auf Schwangerschaften und Schwangerschaftsabbrüche häufig nur von Frauen die Rede ist. Und gemeint und gedacht sind dann häufig auch nur Cis-Frauen. Zum Schwangerwerden braucht man aber vor allem einen Uterus, in den sich ein Embryo einnisten kann. Und es ist überhaupt nicht notwendig, sich gleichzeitig noch als Frau geschlechtlich zu identifizieren. Das heißt, auch ein Transmann kann schwanger werden und kann vor der Entscheidung stehen, ob er ein Kind bekommen möchte oder nicht. Das so als ein ganz konkreter Punkt. Und dann ist es ja auch so beim Queerfeminismus, geht es ja auch darum, so die bestehenden Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit zu hinterfragen oder zu dekonstruieren, wie es oft heißt. Und zum Beispiel in Bezug auf Familie und Beziehungen würde ich sagen, das bedeutet halt auch diese scheinbar zwangsläufige Verbindung von Frau sein und Mutter werden wollen oder müssen zu kappen und neue Verbindungen zu knüpfen, durch die dann Familien entstehen oder Sorgegemeinschaften, die auf Freiwilligkeit beruhen und nicht auf so einer vermeintlichen Zwangsläufigkeit.
Na, und ich denke, beim Queerfeminismus nimmt eben auch so bestimmte Formen nochmal von Mehrfachdiskriminierung und von Zusammenhängen nochmal anders in den Blick. Und als What the Fuck-Bündnis ist es zum Beispiel auch so, dass wir immer wieder mit Sexarbeitenden uns vernetzen oder sehr viele Personen aus queeren Gruppen oder queere Menschen im Bündnis aktiv sind, weil all diese Menschen und all diese Gruppen die Erfahrung machen, was eigentlich diese staatlichen Zugriffe, diese patriarchale Gewalt für ein Leben bedeutet. Und deswegen finde ich eigentlich die Verbindung von Queerfeminismus, Schwangerschaftsabbrüchen an der Stelle eigentlich sehr naheliegend, weil es so die Verbindung der staatlichen Repression, die besonders auch marginalisierte Gruppen immer wieder erleben, deutlich macht. Und bei Schwangerschaftsabbrüchen, das eigentlich so eine, also das Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen eigentlich so diese Verbildlichung des staatlichen Zugriffs auf Körper darstellt.
Ihr habt gerade das Wort Körper gesagt. Mich würde interessieren, was euch eure Meinung einfach aus heutiger Sicht einfach zu der Debatte um Paragraphen 218, Paragraph 219a, was sagt es eigentlich über das Recht von Menschen, die sie auf ihren eigenen Körper haben?
Ich finde, dass es diese Debatte schon so wahnsinnig lange gibt, zeigt, dass der kapitalistische Staat auf jeden Fall ein großes Interesse daran hat, was die Menschen mit ihrem Körper machen, also besonders in Bezug auch auf Reproduktion. Und es war ja auch schon spannend in eurer Folge zu NS-Ideologie und Bevölkerungspolitik. Da wurde das ja irgendwie auch schon ganz konkret erläutert. Und man kann halt nicht einfach sagen, ah ja, okay, das ist ja jetzt vorbei, weil die Art und Weise, wie Gesetze heute gemacht werden und wie sie das Kinderkriegen erschweren oder erleichtern, ist halt immer noch so durchsetzt von rassistischen und ableistischen Motivationen. Zum Beispiel wird es Menschen mit Behinderung total schwer gemacht, eine Familie zu gründen bzw. schwanger zu werden. Es gibt viel zu wenig Unterstützung. Gleichzeitig gibt es auch noch Zwangssterilisationen. Also das ist einfach so, genau, wie Lisa das gerade schon meinte, dieser Zugriff des Staates auf bestimmte Körper, der ist einfach recht heftig.
Was sind dann die Fragen in dieser Debatte, die man oft vergisst oder die man nicht genug adressiert? Oder was vergisst man oft oder wer?
Na, ich denke, wir vergessen relativ viel, wenn wir uns zu stark nur auf den Paragraphen 218 konzentrieren. Also dann vergessen wir eigentlich all diejenigen, für die sich vielleicht erstmal gar nicht so viel verändert, wenn der Paragraph 218 abgeschafft ist. Also Luisa hat gerade ja schon die Kontinuität von so rassistischer und behindertenfeindlicher, ableistischer Bevölkerungspolitik gezeigt. Und dann würde ich sagen, also zum Beispiel, wenn Familiennachzug verwehrt wird, wenn es weiterhin strukturellen Rassismus im Gesundheitssystem gibt, wenn es Menschen mit Behinderungen erschwert wird, Familien zu gründen, wenn queere Menschen keine Selbstbestimmung in der Reproduktion oder in der Familiengründung haben. Das sind halt alles irgendwie total dringende Fragen weiterhin. Und da würde ich sagen, wenn wir uns zu stark auf diesen Paragraph 218 fokussieren, fallen eigentlich all diese anderen Fragen so ein bisschen runter. Und deswegen finde ich dieses Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit, was von schwarzen Feministinnen etabliert wurde und umkämpft wird, total wichtig. Also zu sagen, wir sollten nicht da stehen bleiben, sondern es geht schon um mehr. Und wie wir auch zu Beginn schon gesagt haben, dieses Mehr, das tut dann halt auch manchmal so ein bisschen weh, weil man selber merkt, oh, das habe ich nicht mitbedacht. Oder da stehen vielleicht auch Forderungen ja fast konträr gegenüber oder so. Und die, ich finde so ein bisschen, also diese, es geht halt nicht immer alles total zuzuspitzen, sondern wir müssen auch mal irgendwie gemeinsam in die Tiefe gehen und uns weiterbilden und gemeinsam streiten. Und ich finde, das fehlt manchmal so ein bisschen. Und da würde ich mir irgendwie mehr Raum wünschen für die unterschiedlichen Perspektiven.
Ja, ich glaube, das Schlüsselwort hier ist auch Intersektionalität generell. Ich bin damit total einverstanden. Also ihr habt schon mal ein bisschen darüber angefangen zu sagen, dass es geht nicht nur um Schwangerschaftsabbruch, es geht nicht nur um Paragraph 118. Aber wie steht ihr zu dem Paragraphen 218 heute und was wünscht ihr euch einfach für die Zukunft? Was sind eure Ziele?
Also für die Zukunft wünschen wir uns auf jeden Fall, dass am 18. September richtig, richtig viele aktivistische Feministinnen auf die Straße gehen und mit uns gegen den Marsch für das Leben protestieren. Und auch so generell, es wäre so cool, wenn es einfach eine richtig mutige, kämpferische, feministische Bewegung geben würde.
Ja, und auch wenn wir irgendwie für die Abschaffung des Paragraphen 218 kämpfen, dann heißt es halt nicht, dass wenn das erreicht ist, damit auch das Patriarchat überwunden ist. Und wie wir schon so ein bisschen erzählt haben, würde ich sagen, der Paragraph 218 ist halt Ausdruck von etwas. Also er ist Ausdruck von so einer patriarchalen Gewalt. Er ist Ausdruck davon, dass Staat und auch Kirche Kontrolle über unsere Körper erlangen wollen, in unser Leben eingreifen wollen. Und auch der Widerstand gegen die Abschaffung von dem Paragraph 218 zeigt, wie sehr Staat und Kirche und das Patriarchat eigentlich an dieser Kontrolle, an dieser Macht hängen. Deswegen ja auf jeden Fall weg mit Paragraph 218, aber dabei irgendwie nicht stehen bleiben und auch den Kampf nicht darauf so zu stark zuspitzen, sondern es geht uns irgendwie um alles.
Vielen Dank, Lisa und Luisa.
Ja, gerne.
Ja, vielen Dank.
Unsere Folge heute mit dem What the Fuck-Bündnis ging um Antifeministinnen, Aktivismus und das Recht auf den eigenen Körper. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wenn ihr wollt, könnt ihr gern für die verhafteten Aktivistinnen etwas spenden. Ein Link dazu findet ihr in den Shownotes.